Lieber himmlischer Vater, wir sind in einer finsteren Welt. Und wenn wir uns umschauen, stellen wir immer wieder fest, dass die Finsternis zunimmt. Es ist aber in deinem Heilsplan so. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben dürfen, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt und geoffenbart. Wir haben so viel Grund zum Freuen und zum Danken und zum Loben. Oh bitte, lass uns das immer wieder neu bewusst werden durch deinen Heiligen Geist. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, lass uns erinnert werden, worüber wir uns freuen können. Wir sind erlöst durch sein Blut, durch sein Leiden und Sterben und haben eine lebendige Hoffnung, dass du bald dein Reich aufrichtest, in dem kein Leid und kein Geschrei, kein Schmerz und kein Tod mehr sein wird, in dem du abwischen wirst alle Tränen, in dem man dich dann lobt und preist und ehrt und verherrlicht. Wir danken dir, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Nun segne diesen Abend, sei du gegenwärtig uns, unter uns. Rede durch den Mund unseres Bruders zu jedem Herzen und lass dein Wort nicht vergeblich zu uns geredet sein. Wir danken dir für das, was du uns bereitet hast heute Abend. Amen. Bruder Heinemann.
Das Thema haben Sie bereits vernommen und ich möchte diesmal jenen Text aus dem Philipperbrief vorlesen. Philipper Kapitel 4, 4 bis 7 nehme ich. Freut euch in dem Herrn immer da. Wiederum sage ich euch, freut euch. Eure Lindigkeit oder milde Güte lasset bekannt werden allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung kund werden vor Gott. Und der Friede Gottes, der allen Denksinn übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne oder Gedanken wie in einer Feste bewahren in Christo Jesu. Drei Befehle in diesem Text. Wer kann diese Befehle erfüllen? Ich habe noch nie erlebt in der Seelsorge, dass jemand zu mir gekommen ist und hat Buße darüber getan, dass er diese drei Befehle nicht erfüllt hat. Nun denken Sie mal an den ersten. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Wer das nicht tut, was dann? Denken Sie mal an das Militär. Befehlsverweigerung zog Strafe nach sich. Ist das bei unserem Gott auch so? Nein, nicht so. Aber wir nehmen Schaden dadurch, wenn wir das nicht beachten. Nun sagen Sie mal einem Menschen, der Probleme hat, der in Not steckt, in Leiden, freu dich. Der sagt, hier, bei dir stimmt's nicht. Deswegen müssen wir noch einmal die Voraussetzungen klären. Gott erwartet nichts von uns, auch wenn er Aufträge, Befehle gibt, was er nicht selber zuvor an Bedingungen erfüllen hilft. Gott stellt keine Aufgaben, ohne dass er auch die Gaben dazu gäbe. Wir Menschen, Eltern, Pädagogen verlangen manchmal Unmögliches, aber Gott nicht. Freilich, wer das, was in dem letzten Vers steht, nicht in Christus ist, der kann das nicht.
Wie ist denn das nun mit der Freude und dem sich freuen? Die Menschen, die in dieser Welt leben, versuchen ihre Freude in der Regel dort zu finden, wo irgendetwas Interessantes, sie Ansprechendes ist, wo Vergnügungen stattfindet, wo man meint, etwas holen zu können. Die meisten Menschen freuen sich dann, wenn sie einen Anlass dazu bekommen. Hier steht aber, freut euch in dem Herrn, alle Wege. Oder immer da, heißt es nach der Konkordantenübersetzung. Also, trotz der schlimmen Nachrichten in dieser Welt, dass Kriege da herrschen, und wir haben allein in der letzten Zeit fast 50 mehr oder weniger regional begrenzte Kriege gehabt auf dieser Erde. Oder denken Sie an die vielen Bestechungsaffären, an die Wirtschaftsprobleme, an den Atommüll, das Ozonloch, das sich ausweitet. Man könnte mit dem Auflisten all dieser Szenarien fortfahren. Gott möchte, dass wir uns freuen in dem Herrn und nicht nur, wenn es uns gut geht, wenn wir Anlass dazu haben, anlässlich von Geburtstagen, Feiern und so weiter. Gerade im Alltag soll das Kind Gottes erleben, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nun ist aber klar, dass die Freude in diesem Sinne nicht zuerst unsere Gefühle anspricht. Erschrecken Sie nicht. Zwar auch, aber es ist nicht zuerst eine emotionale Frage. Der Apostel Paulus hat diesen Brief aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Und dann meine ich, wusste er, was er hier den Adressaten, den Philippern schrieb. Aus dem Gefängnis heraus. Warum? Weil der Grund seiner Freude nicht im Äußeren, in den Situationen, in den Verhältnissen lag, sondern allein in Christus. Und da kann es auch sein, dass man in Nöten, Leiden und Problemen steht, die Freude am Herrn aber, das Bewusstsein der Gegenwart ist größer als das, was an Bedrängungen, Anfechtungen, Nöten, Problemen auf den Menschen zukommt. Das heißt ja nicht, alle Tage Sonnenschein, immer happy oder high zu sein, wie man das so heute sagt auf Neudeutsch. Nein, das heißt, in Christus geborgen zu sein, die Freude am Herrn zu erfahren, weil der Grund der Freude in Christus nicht abhängig ist von Erlebnissen, Erfahrungen, von all dem, was sich in dieser Welt aufdrängt. Wir leben in Zeit und Raum, in all den schwierigen Situationen. Christus möchte der Grund der Freude sein. Und darum, das haben Sie in diesen Tagen gehört, wenn ein Mensch nicht weiß, dass er in der Gemeinschaft mit Christus lebt und Christus in ihm, dann ist ein solcher Befehl wirklich eine Zumutung. Sie können den Befehl nicht ausführen. Sie kommen damit in die größten Schwierigkeiten. Sagen Sie einem, er soll Unmögliches erfüllen, wenn es nicht in ihm als Voraussetzung drin liegt. Und Gott möchte, dass in Christus die Voraussetzungen in uns geschenkt sind. Ich habe schon die andere Stelle zitiert aus dem Kolosserbrief, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht in Christus, sagt Paulus. Nicht in sich hat er die Kraft. Und ich denke, das ist natürlich auch eine Übungssache. Dieses alle Wege, alle Zeit, sich freuen, bedeutet Übung, liebe Brüder und Schwestern. Geht nicht von heute auf morgen. Und Übung kann manchmal anstrengend sein. Wir meinen manchmal, wir Christen, wenn wir so ein Erlebnis machen, eine Geisteserfahrung, dann müsste das so alle Zeit in einer entsprechenden Stimmung sich weiterentwickeln. Das ist nicht biblisch, sondern nur dann, wenn wir immer wieder in den Schwierigkeiten den Blick auf den erhöhten Christus lenken, Dann dürfen wir erfahren, was oder wen wir anschauen, das verändert uns. Merken Sie sich mal diesen Satz. Was du anschaust, gewinnt Macht über dich und verändert dich. Schaust du viel auf die Schwierigkeiten, Nöte, Verhältnisse, wird man von daher in der Regel bedrückt und kann depressiv werden. Denn depressiv ist nur vom Lateinischen abgeleitet die entsprechende Bezeichnung. Wer den Herrn anschaut, wird auch von ihm verwandelt und bekommt die Kraft der Veränderung. Wer natürlich viel fernsieht und diese Gaukelei, dass man nur happy sein kann, wenn Vergnügen da sind, wenn ein junger Mensch in der Fülle seiner Kraft erfährt, dass er akzeptiert wird, wer all diesen Schein-Propaganda-Sendungen glaubt, der wird auch betrogen. Das ist Illusion, also Täuschung. Aber das Freuen geht auch nicht so, wie es jenes junge Mädel praktiziert hat. Kam aus dem Jugendbund und hörte, wir sollen uns alle Tage freuen, wir sollen fröhlich sein. Eines Tages guckt die Mutter da, was macht denn das Mädchen bloß? Steht da vorm Spiegel, gestikuliert hin und her und versucht, sich mimisch da zu verändern. Die Mutter fragt, ja Mädel, was machst du denn da dauernd? Ja, ich übe Strahlen. Ja, wir sollen immer strahlen, hat sie gehört. Ne? So nicht. Das wäre die falsche Übung. Das müssen die Verkäufer im Geschäft tun, nicht? Ach, diese armen Menschen, die dauernd freundlich sein müssen und wer weiß, was sie dabei alles denken. Aber wir kennen ja auch das. Es klingelt, man guckt, wer ist denn? Ach, du liebe Zeit, jetzt kommt ein Besuch. Man macht auch, ach, das ist aber nett, dass Sie da sind. Ne? Also bitte, diese Art der Übung nicht. Die kennen wir, das stammt aus unserem Wesen. Und da möchten wir mehr scheinen, als wir sind. Ein Spiegel, der die Lichtstrahlen reflektiert, spiegelt ja das nur wieder, was im Original vorhanden ist. Muss ich den Spiegel anstrengen? Nein, wenn die entsprechenden physikalischen Gesetze von Einfall und Ausfallwinkel stimmen, dann ist das Spiegelbild das Abbild der Wirklichkeit. Und darum, so heißt es auch in 1. Korinther 13, sind wir wie so ein Spiegel und sollen das, was Gott uns schenkt, einfach nur weitergeben. Da liegt der Grund der Freude. Also nicht selbst immer Freude produzieren und so tun, als ob Christen nun auch keine Nöte oder Leiden hätten. Nein, wenn sie mal weinen müssen, tun sie das. Und dennoch erfahren sie auch darin, der Herr ist gegenwärtig. Und in Epheser Kapitel 5 steht ein wunderbares, von Gott uns geschenktes Mittel, wie wir nämlich voll Geistes werden. Epheser 5, 18 bis 21. Das hängt mit diesem Wort eng zusammen. Voll Geistes werden dann, wenn wir singen und spielen dem Herrn mit Lobgesängen, geistlichen Liedern in unseren Herzen und lernen Dank zu sagen alle Zeit für alles. Und schließlich das dritte noch, untertan sein im Geiste der Liebe. Das vergessen die meisten. Das ist der nüchterne Weg, um voll Geistes zu werden in der Praxis des Alltags. Und die Freude darin ist unsere Stärke und wiederum ist die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes nach Galater Kapitel 5. Liebe ist die allumfassende Liebe, die Agape, die das auswirkt und die Freude. Freude ist das Empfangen der Liebe, die uns froh macht in Christus, weil er der Grund der Freude ist. Zweiter Befehl, eure Lindigkeit, Gütigkeit, das lasset kund werden allen Menschen. Ja, das steht da. Das können wir nicht von Natur aus. Da gibt es so sonderbare Leute, die zu lieben. Von Natur aus kann ich das auch nicht. Und auch selbst bei den Gläubigen ist das ja so ein Problem. Können Sie alle Geschwister in Christus, so sage ich, brutto lieben, das heißt mit Verpackung? Kann man nur, wenn Christus in uns lebt. Und da gibt es, so sage ich manchmal hier, du wirst sicher schon mal gehört haben, Johanna, es gibt sonderbare Heilige, merkwürdige Heilige und dann gibt es auch Eisheilige. Und die Eisheiligen, die kriegt man nur zum inneren Schmelzen, wenn die Liebe, die Güte, auch eine Frucht des Geistes, durch uns hindurch dem anderen vermittelt wird. Zwei Gründe dafür. Die Bibel liefert auch immer zugleich für so eine Gebrauchsanweisung das entscheidende Mittel. Denn, es heißt hier, der Herr ist nahe. Ein Doppeltes meint das. Erstens, er ist nahe, er lebt in mir. Ich brauche ihn also nicht irgendwo herzuholen. Viele beten und ringen und kämpfen und meinen, sie müssen den großen Gott von da oben herunterholen in die eigene Situation hinein. Er lebt, wenn du glaubst, in dir. Nach dem zweiten Gemeindegebet des Apostels Paulus wohnt oder bewohnt Christus durch den Glauben hier in unserem Herzen oder er bewohnt unsere Herzen. Nur durch den Glauben, nicht durch Gefühl. Die meisten wollen immer erst etwas fühlen. Fühlen sich den Puls, den frommen Puls. Und wenn es nicht so ist, tief unten, oder wenn mal was von außen stimuliert, anregt, dann himmelhoch jauchzend. Das ist nicht die Art und Weise, sondern wenn Christus in uns lebt, will er selbst in der Gemeinschaft mit uns immer wieder seine göttlichen Möglichkeiten uns kundtun. Das heißt, der Herr ist nahe. Aber auch ein zweites. Er ist nahe im Hinblick auf sein Kommen. Wenn das Paulus damals schon geschrieben hat, die ersten Christen waren in der Naherwartung und alle, die eine lebendige Beziehung zum erhöhten Herrn, zum Haupt haben als Glieder, warten immer wieder auf den kommenden Herrn. In 1. Thessalonicher Kapitel 1, in den Versen 9 und 10, wird geschrieben, dass der Mensch, wenn er sich echt bekehrt hat, hin zum lebendigen Gott, zwei Dinge praktizieren soll. Erstens, dienen und zweitens, warten auf den wiederkommenden Herrn. Diese beiden Verhaltensweisen sind nicht voneinander zu trennen. Wer dient, ohne zu warten, mit dem wiederkommenden Herrn rechnen, der steht in der großen Gefahr, in Betriebsamkeit hinein zu geraten. Was wird doch heute alles an Aktivitäten angeboten? In Gemeinden, Gemeinschaften, das geht die ganze Woche. Montags Jugendstunde, Dienstags Chor, Mittwoch Bibelstunde, dann das und das, immer was. Und ich habe mal einen lieben Jungen, einen wirklich gläubigen Menschen kennengelernt, der war ständig unterwegs. Die Mutter alleinstehend, sein Vater hatte die Familie verlassen und die Mutter war allein. Und sie sagte mir manchmal, ach, wäre der Junge doch auch mal einen Abend bei mir zu Hause. Aktivitäten, ich kenne das von mir, von meiner früheren Zeit. Also wer nur dient und nicht wartet, ich sage es nochmal, für den besteht die Gefahr, dass er in bloße Aktivität abrutscht. Das Zweite, wer nur wartet auf den kommenden Herrn und nichts mehr tut, der wird zum Schwärmer. Es gibt solche, die nur warten und warten und da irgendwo im Lehnsessel sitzen und nicht mehr ihre Aufgaben hier in der Praxis des Lebens erfüllen. Das hat es nicht nur damals um die Jahrtausendwende gegeben. Sie wissen, dass es da schwärmerische Bewegungen gab. Da haben Menschen Haus und Hof verkauft, haben sich weiße Kleider angezogen, sind auf einen Berg gestiegen und haben gedacht, jetzt, nach 1000 Jahren, kommt das Nächste, das 1000 Jahre reichen. Wir können Gott nicht in Zahlen hineinpacken. Und bei Paulus finden Sie keine einzige Zahl der Berechnung der Wiederkunft Jesu. Jede Berechnung, und wenn es auch sonst gläubige Menschen waren, nicht? Die Pietisten hatten hier einige Väter, die haben es gemacht. Bengel etwa, bekannter Württemberger Pietist. Er ist gescheitert. Und auch hier habe ich schon Menschen kennengelernt, die gerechnet haben. Es gab einen Bruder, der erschien hier und sagt, also ich bleibe so lange hier auf der La Höhe, bis der Herr kommt. Er lebt leider nicht mehr. Also, warten ohne zu dienen führt in die Schwärmerei. Und am Ende dieses Äon gibt es viel Schwärmer, die das eine vergessen, nämlich noch mit beiden Füßen auf dieser Erde zu stehen. Und von Luther soll ja nun dieses Wort stammen, nicht, dass er noch ein Apfelbäumchen pflanzen würde, auch wenn er wüsste, Jesus käme morgen wieder. Also, dass wir da eine wohl ausgewogene Verhaltensweise praktizieren. Dienen und warten. Aber hier in diesem Zusammenhang heißt es ja, der Herr ist nahe. Und da sind es göttliche Maßstäbe auch der Zeit. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Aber ich denke doch, dass wir dem wiederkommenden Herrn sehr, sehr nahe sind. Denn die Zeichen der Zeit weisen darauf hin, Israel, ein entscheidendes Zeichen an der Weltenuhr Gottes, das gab es Jahrhunderte nicht. Und darum fängt sich das an zu erfüllen, was geschrieben steht, dass der Feigenbaum Blätter gewinnt, dass die Totenbeine, ich habe darüber gesprochen, sich bewegen, auch wenn noch nicht der Odem Gottes hineingefahren ist. Der Herr ist nahe, das wird bezeugt. Darum dürfen wir unsere Güte und Lindigkeit kundtun. Halten Sie das also fest im Hinblick auf diese göttliche Aufforderung hin, auf diesen Befehl hin, milde Güte, Lindigkeit weiterzugeben. Die Begründung, der Herr ist nahe, sowohl in uns lebend als auch im Hinblick auf seine Parousie, wenn er kommt, um als Haupt sich mit den Gliedern zu vereinigen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, da wird es in den letzten Versen beschrieben und auch das Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 redet davon, Vers 52 sagt, wir werden dann Auferweckte und Verwandelte sein. Dritte Ermahnung, dritter Befehl. Seid um nichts besorgt. Eine Aufforderung, die auch ein Mensch nicht praktizieren kann, wenn er den lebendigen Gott nicht kennt. In 1. Petrus Kapitel 4 wird die Begründung von einer anderen Seite her gegeben, denn er sorgt für uns. Wir machen uns deswegen Sorgen, weil wir den großen Gott, den liebenden Vater, nicht kennen, weil wir entweder seine Allmacht einschränken oder meinen, er kümmert sich nicht um mich und meine Probleme. Es ist eine Aufforderung, eigentlich eine Ermunterung. Ist das nicht schön, wenn wir nicht mehr uns unnötigerweise sorgen müssen? Das heißt ja nicht gedankenlos in den Tag hineinleben. Heißt ja nicht, dass wir planen und auch sagen dürfen, so Gott will, werde ich das tun. Aber immer so Gott will. Und hier in diesem Zusammenhang, mit diesem Befehl, sorget euch um nichts, heißt es dann noch, sondern in allem lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir sollen also diese Sorgen nehmen und im Gebet ihm das alles sagen. Viel mehr als das, dass wir uns dauernd unsere Nöte und Probleme vorhalten, ist wichtig, dass wir unserem Gott das alles abgeben, was uns beschweren will. Tun Sie das. Aber dieses Abgeben, oder an einer anderen Stelle heißt, alle eure Sorge werfet auf ihn, ist nicht so eine lässige Handbewegung. Wir machen das manchmal, geben scheinbar dem Herrn die Sorgen und dann holen wir sie wieder zurück. Kennen Sie das? Es gibt sogar Menschen, die sich in diesen Sorgen gern bewegen und es ist manchmal eine Selbstbefriedigung, dauernd das vorzutragen und bemitleidet zu werden von anderen. Ach, du hast doch nötig. Und man möchte im Mittelpunkt stehen dadurch, dass man viele, viele Menschen in diese Problematik hineinzieht. Ist keine Lösung. und dieses auch zurückholen. Sie kennen sicher so ein Bällchen mit einem Gummi dran. Wirft man weg und dann kommt das wieder zurück. Das machen viele mit den Sorgen. Nein, es steht hier, dass wir mit Bitten und unter Umständen auch Flehen die Dinge vor Gott bringen dürfen und sollen. Ich kenne Phasen in meinem Leben, da habe ich manche Stunden, Wochen intensiv durchgebetet. Aber wenn das Dritte, was hier im Zusammenhang mit Gebet nicht auch praktiziert wird, dann können wir ringen und fasten, solange wir wollen. Und es gibt keine gottgewollte Lösung. Was steht nämlich noch hier drin? Wir sollen das tun mit Danksagung. Wer dankt, empfängt. Kam eine Frau zu einem Seelsorger. Immer Probleme, die eigenen Probleme ventiliert von allen Seiten, immer wieder ihm das gesagt. Und er hatte gesagt, glauben Sie, nehmen Sie. Nun wurde dieser Seelsorger eingeladen. Man saß am gedeckten Tisch, Kaffee und Kuchen. Es wird gedankt. Die Gastgeberin fordert auf, bitte greifen Sie zu. Ja, aber greift nicht zu. Macht das mehrfach, sodass die Frau ganz nervös und unruhig wird. Ja, was ist denn hier los? Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, wie Sie es mit Ihrem großen Gott machen. Nämlich, alles steht da. Er sagt ja, ja, aber greift nicht zu. Was heißt denn Dank sagen? Wer dankt, nimmt. Empfängt. Ja, es gibt sogar ein Wort in den Psalmen, wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg des Heils. Fangen Sie doch mal in Schwierigkeiten, nicht mechanisch, aber von diesem Geist bewegt an und danken Sie Gott dafür, dass er Ihre Probleme kennt, Ihre Sorgen und Nöte, dass er sich um Sie kümmert. Danken Sie mal dafür und nehmen Sie. Denn Glauben heißt Vertrauen und im Gehorsam nehmen. Und dann wird etwas Wunderbares folgen. Und der Friede Gottes, Luther hat übersetzt, der höher ist als alle Vernunft, der allen Denksinn übersteigt. Der wird eure Herzen, eure Gedanken wie in einer Feste bewahren in Christo Jesu. Und wir brauchen das. Woher kommen die Gedanken? Aus dem Herzen, aus dem Innersten unseres Seins. Und es ist, ich sage es nochmal, was ich hier betont habe, eine falsche Methode, den Denksinn ändern zu wollen ohne innere Veränderung. All das, was ein New Age angeht oder sogar eine Psychologie, die auf dieser Basis fundiert, ich habe das neulich noch gelesen in einem Buch, all das ist nur ein Kurieren der Symptome. Hier geht's an das Wurzelproblem. Aus dem Herzen kommen die argen Gedanken. Geben wir aber als wiedergeborene Menschen mit einem neuen Geist und einem neuen Herzen dann das, was auch vom Feind kommt oder noch vom alten Menschen kommen kann. Denn wir haben es auch gestern Abend gehört, der alte Mensch, auch der äußere Mensch bleibt bestehen. Aber der alte Mensch soll im Tode gehalten werden, auch mit den negativen Gedanken, mit all dem, was uns dauernd in der Gedankenwelt bewegt. Der Friede Gottes möchte unseren Denksinn bewahren. Denn auch der Feind schießt ständig mit feurigen Pfeilen und diese feurigen Pfeile sind in der Regel Gedanken. Ist all das, was aus diesem Kosmos hineinkommt, in unser Wesen durch die fünf Sinnesorgane und vor allen Dingen, was auch in unseren Verstand eindringt. Ich habe bereits heute Morgen darauf hingewiesen, darum muss in der Gedankenwelt Ordnung sein. Ist in der Gedankenwelt keine Ordnung, ist unser ganzes Leben auch in der Darstellung konfus. Schon schlimm, wenn Menschen so konfuse Gedanken haben. Es muss nicht immer so sein, dass das Ursache der Sünde ist. Und es gibt eben auch kranke Menschen oder wenn man im Alter Probleme hat. Das spreche ich nicht an, sondern einen Menschen, der noch bei entsprechenden psychischen und physischen Kräften ist. Der Denksinn samt dem Innersten, wo das Bündel gewissermaßen all unserer Sinne sich konzentriert, da möchte Gott uns bewahren, wie in einer Feste. Und das kann nur nach diesen Worten der Friede Gottes tun. Friedes Gegenteil von Kampf. Friede ist das Gegenteil von Unruhe, Hetze, Sorgen und eigenen Leistungen. Der Friede Gottes ist mehr als der Friede hier auf Erden. Ach, was kann man sich um den Frieden auf Erden kümmern und hat den Frieden Gottes nicht im Herzen? Der Herr möchte, dass wir im Innersten verändert werden, dass wir so von Christus her Gnade geschenkt bekommen, dass wir im innersten Wesen des Seins immer wieder Bewahrung erfahren. Wir können das nicht aus uns heraus. So wie wir das gestern Abend auch gehört haben, wenn bei uns eine Neuzeugung stattgefunden hat und der innere Mensch nun wächst, das ist eine Übung, dann dürfen wir auch das erfahren, was hier geschrieben steht. Aber ich sage nochmal, Übung ist wichtig. Und wenn Sie wieder gefallen sind, wenn Sie wieder Probleme haben, stehen Sie auf. Der bekannte gläubige Seelsorger und auch Psychologe Reinhold Rute hat das mal in einem Bild veranschaulicht. Reinhold Rute heißt der Betreffende. Ich denke, dass der Name einigen bekannt ist. Ich glaube, er hat das schon mal hier gesprochen. Ne? Ja. Der vergleicht diese Art Übung mit einem Schlittschuhläufer. Wenn der zuerst aufs Eis geht und versucht nun da seine Runden zu drehen, wird er sicher oft auf dem Eis liegen. Er vergleicht das so, das geht am Anfang zzzt, peng, dann liegt er da. Wieder mal zzzt, peng, aber er muss aufstehen. Und diese zzzt-Kurven, die werden immer länger, sodass die Stürze abnehmen. Übung. Auch in diesem Bereich. Unsere Gedankenwelt vom Geiste Gottes, von dem Frieden Gottes durchdringen zu lassen, sodass wir zur Ruhe kommen und nicht mehr unter dem Diktat der Zwangsgedanken stehen müssen. Zwangsgedanken sind etwas Schlimmes. Ich kenne das auch. Wohl uns, wenn Gott Befreiung und Lösung und Erlösung schenkt. Ich fasse zusammen. Ermahnungen, Ermunterungen nach Philipper Kapitel 4. Ich möchte nochmal sagen, diese Ermahnungen im Sinne göttlicher Befehle können wir ausführen, wenn wir erfahren, Christus in uns und der Geist Gottes, Christus verherrlicht und wir in seiner Gemeinschaft leben. Ein nicht wiedergeborener, zu neuem Leben gekommener Mensch kann das nicht. Der kann diese Befehle nicht erfüllen. Erstens, wir sollen uns freuen, alle Zeit, auf allen Wegen, weil Gott der Quell der Freude ist. Und die Freude nicht bedingt ist in der Umwelt, Vergnügungen, Erlebnissen, die uns in eine Hochstimmung bringen. Zweitens, wir sollen die Lindigkeit, Güte als Frucht des Geistes anderen Menschen darstellen, vermitteln. Das, was wir sind, sage ich immer wieder, redet lauter als das, was wir sagen. Gott möchte, dass unsere Menschen, die Jesus nicht kennen, wir haben das Jahr der Bibel und wir sollen wandelnde Bibeln sein, dass die Menschen fragen werden, wenn wir ihnen die Liebe und Güte Gottes darstellen. Frucht des Geistes, nichts Eigenes, aber wir sollen und dürfen das auswirken. Und drittens, da wo der Feind uns oft lahmlegen will, indem wir uns unnötig sorgen. Das Mittel dagegen, im Gebet, sogar bis hin zum Flehen, aber mit Danksagen diese Probleme Gott abgeben und erfahren, dass der Gott des Friedens unsere Herzen, unseren ganzen Denksinn bewahrt. Das kann nur er. Das haben Menschen erfahren. Ich glaube, ich habe es in dieser Konferenz schon mal erwähnt. Da wird in der ehemaligen UdSSR ein junger Mann um des Glaubens willen eingesperrt, lässt Frau und Kinder zurück. Jahrelang soll er inhaftiert sein. Und dann hadert er auch mit Gott. Warum, Herr? Bis ihm auf einmal dieser Herr begegnet und der Friede Gottes in dieser Zelle, in der Gefangenschaft, ihm so nahe ist, dass er nun eine andere Einstellung zu diesem Leiden bekommt. Das ging dann nicht immer so alle Tage Sonnenschein, aber in Christus hatte er Gemeinschaft und der Friede Gottes hat ihn bewahrt. Das möchte ich Ihnen noch mitgeben.
Und ich denke, dass das auch eine gute Hinführung zu dem ist, was wir nun noch praktizieren wollen, indem wir dann uns an dem Brotbrechen beteiligen, das Mahl feiern. Es gibt verschiedene Bezeichnungen. Und das ist dann nicht so eine traurige Sache. Auch das Mahl nicht.
Ich habe gemerkt, Sie saßen heute Abend viel stiller vorher da und ruhiger, als er sonst war.
Es ist schon gut, wenn wir uns sammeln. Aber es muss nicht da mit einer Bittermiene das Mahl gefeiert werden. Eigentlich ist das dann eine Freudensache, wenn der Herr sich uns schenkt und darstellt. In Holland gibt es eine Gemeinde, ja, die kommen immer nur schwarz. Die Menschen da schwarz gekleidet hinein, getrennt nach Geschlechtern, und beim Mahl geht das so traurig zu. Ich weiß nicht, ob das junge Menschen anlockt heute. Wir wollen kein attraktives Evangelium praktizieren, aber ein solches Zusammensein sollte Grund der Freude sein, von innen heraus. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen.
Wir kommen nun zur Feier des Herrenmahles. Wer an diesem Herrenmahl nicht teilnehmen will, der kann gerne, während wir jetzt singen, den Saal verlassen. Der Herr hat ja mit den Seinen dieses Mahl gefeiert, und darum ist es ein Mahl für Gottes Kinder. Wer da unsicher ist oder wer es nicht gewohnt ist, der darf also gerne den Saal verlassen. Wir sind darüber gar nicht bestürzt. Dann darf ich bitten, dass diejenigen, die außerhalb sitzen, sich doch jetzt möglichst mit in die Reihen setzen, denn wir lassen nachher durch jede Reihe je einen Kelch und auch einen Teller mit Brot gehen. Und wer dann außerhalb sitzt, der käme unter Umständen zu kurz, oder wir müssten noch und noch ein bisschen weiter nach vorne rücken, damit wir nicht so viele Teller oder Kelche nur für einen oder zwei Gäste durch die Reihen gehen lassen müssen. So, jawohl. Und wir wollen miteinander aufschlagen das Lied Nummer 35, und die ersten drei Strophen singen. Lied Nummer 35, Melodie, ich bete an die Macht der Liebe. Fünfunddreißig, bitte drei Strophen. Wir wollen beten. Wir wollen wahrlich anbetend hier zusammengekommen sein und zuerst soll zu dir, o Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn, alle Anbetung und aller Ruhm und aller Lobpreis dringen in dein Allerheiligstes, wo wir jeden Augenblick Zutritt haben, wo selbst im alten Bunde der hohe Priester nur einmal im Jahr eintreten durfte und das nicht ohne Blut. Da dürfen wir zu jeder Stunde, ja zu jeder Minute, zu dir, du unser Vater, eilen. Und wir wollen deine Liebe rühmen und deine Barmherzigkeit, die Wesenszüge, die wir in deinem Worte haben, liebend kennenlernen, die du uns kundtust durch den Heiligen Geist. Und nun dürfen wir uns dessen erinnern, was deine größte Liebestat war, dass du dir den einzig geliebten und gezeugten Sohn vom Herzen gerissen hast und hast ihn in das sündhafte menschliche Fleisch geschickt, so dass er sterblich wurde. Welch unvorstellbares Geschehen! Und dass er auch zu Tode gebracht wurde durch eine ungerechte Verurteilung. Und nun dürfen wir dieses letzten Abends, dieser letzten Nacht gedenken, die er mit den Seinen verbracht hat, und dürfen noch einmal rühmen und danken für diese Liebestat und bitten dich, lass durch den Heiligen Geist uns an diesem Herrenmahl Anteil haben, im Gedenken und im Herolden dessen, was da geschah. Amen. Haben Sie sich einmal überlegt, warum wir eigentlich immer wieder dieses Herrenmahl feiern? Es gibt Kommunitäten, die feiern es jeden Tag. Und wie viel Hunderttausend und aber Hunderttausend Mal es auf dieser Erde seit jener Nacht, in der er überliefert wurde, schon gefeiert wurde, das können wir kaum zählen. Wir können es nur ahnen. Warum denn das? Haben wir denn nicht auch andere Möglichkeiten, uns dieses Herrn zu erinnern? Muss das gerade dieses Mal sein? Warum feiern wir nicht auch andere Gegebenheiten, die er mit seinen Jüngern verbracht hat, etwa die Fußwaschung? Warum ist es dieses Mal, was uns so, ja, ich darf mal ganz einfach sagen, fasziniert? Ihr Lieben, das hat einen ganz klaren Grund. Es gibt, ich würde fast sagen, mir im Augenblick keine andere bekannte Anweisung des Auferstandenen, zum Himmel aufgefahrenen, erhöhten Herrn an seine Gemeinde, als dieses Mal immer wieder zu feiern. Und er sagt uns auch warum. Wieso ist es die Weisung des Auferstandenen? Nun, Sie wissen, dass der Apostel Paulus, wie es uns im 2. Korinther 12 ja berichtet wird, offensichtlich zweimal entrückt wurde. Das ist wohl kaum von einem anderen uns bekannten Gottesmann berichtet. Ich will Ihnen diese Stelle vorlesen, 2. Korinther 12. Ich kenne einen Menschen in Christo. Ohne Zweifel spricht er von sich. Vor 14 Jahren, er wüsste gar nicht sonst, wann das war, wenn er es nicht selbst gewesen wäre. Vor 14 Jahren, ob im Leibe weiß ich nicht oder außer dem Leibe weiß ich nicht, Gott weiß es. Einen solchen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und der dritte Himmel ist, wie wir wissen, sehr wahrscheinlich der Himmel, in der die Wohnung Gottes sich befindet. Denn der erste Himmel ist der Lufthimmel um diese Erde. Und der zweite Himmel ist der Gestirnhimmel, in dem die Gestirne alle sind. Und in dem auch der Thron Gottes sich befindet. Und auch der Thron Satans auf dieser Erde, als die beiden Pole einer Ellipse, könnte man sich das denken. Aber der Thron Gottes ist nicht die Wohnung Gottes. Die Wohnung Gottes ist ja an einem unzugänglichen Lichte, wie uns der Timotheusbrief da sagt, da niemand hinzutreten kann, auch keine Engelfürsten. Und das ist wahrscheinlich, wir wissen das aus anderen Stellen, außerhalb dieser Schöpfung. Und in diesen dritten Himmel, wo nur der Vater und der Sohn und die Familienangehörigen Zutritt haben, dahin ist er offensichtlich entrückt worden. Und dann heißt es, und ich kenne einen solchen Menschen, jetzt kommt die zweite Entrückung, ob im Leibe oder außer dem Leibe, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, welche der Mensch nicht sagen darf. Das war wohl die zweite Entrückung, denn das Paradies ist nicht gleich dem dritten Himmel. Das Paradies ist der lichte Teil des Totenreiches. Und von diesem lichten Teil kann man hinabsehen in den dunklen Teil, wie wir aus Lukas 16 wissen, vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Und dort ist er offenbar auch hin entrückt worden. Und dort hat ihm der Herr wohl einen Blick in diese Finsternisbereiche geschenkt und hat mit ihm gesprochen, sicher auch im dritten Himmel. Und darunter sind Worte gewesen, die der Mensch nicht sagen darf. Aber es waren auch andere, die er sagen darf. Und die sind uns in den Füllebriefen, in diesen paulinischen Botschaften des erhöhten Herrn berichtet. Darum sind die uns so wichtig, weil er das Sprachrohr des erhöhten Herrn ist. Dieses Herrn, der nicht mehr unter Gesetz steht, wie als er auf dieser Erde im sündlichen Fleische, in der Gleichgestalt des sündlichen Fleisches ging. Und wieso sage ich nun, dass er in dieser Entrückung etwa angeordnet hat, dass wir das Herrenmahl immer wieder feiern? Nun, das entnehme ich jetzt aus der Stelle in 1. Korinther 11 in unseren Einsetzungsworten. Dort heißt es ja, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Ja, er hat doch den Herrn Jesus zu seiner Erdenzeit gar nicht gekannt. Oder mindestens ist uns nicht berichtet, dass er ihn je getroffen oder gesprochen hätte. Wenn er es also von dem Herrn empfangen hat, dann muss er es bei dieser Entrückung von dem erhöhten Herrn empfangen haben. Dann ist das eine klare Botschaft oder ein klarer Befehl oder Wunsch dieses erhöhten Herrn, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, was er uns jetzt weiter berichtet. Ich habe also von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in jener Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das ist der erste Auftrag. Tut es immer wieder, damit ihr an mich denkt und versetzt euch dabei in diese Nacht und erinnert euch, dass ich einmal in Gleichgestalt des sündlichen Fleisches war und mich dem Tode überlieferte und dass ich damit den Kaufpreis für euch alle bezahlt habe. Daran erinnert euch immer, wenn ihr dieses Brot brechet und diesen Kelch trinket. Und so oft ihr dieses Brot esset, fährt er fort, verkündiget ihr den Tod eures Herrn, bis er kommt. So lange sollen wir es tun, bis er kommt. Und so lange sollen wir seiner gedenken und seinen Tod verkündigen. Das ist der zweite Auftrag. Dieses Mahl ist ein Verkündigungsmahl, ein Gedächtnismahl und ein Verkündigungsmahl. Wir verkündigen den Tod. Wir proklamieren den Tod. Es ist mir oft schon aufgefallen, dass wir hier nicht seine Auferstehung proklamieren, wie wir das gestern Abend gesagt haben, dass die Auferstehung eigentlich erst unsere Sündenvergebung vollständig macht. Hier geht es auf einmal um seinen Tod, weil der Tod zunächst die Kaufpreisentrichtung war. Und an die dürfen wir in diesem Augenblick denken. Und dürfen proklamieren in die unsichtbare Welt, indem wir diesen Kelch und trinken und dieses Brot essen. Ich bin ein Freigekaufter. Und seht, deswegen kann das auch nur einer genießen, der wirklich freigekauft ist. Ansonsten genießt er etwas, was er gar nicht versteht, oder er behauptet etwas, was gar nicht stimmt. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Dieses gemeinsame Einnehmen, dieses Stückchens Brot, schließt uns zusammen, lässt uns Glieder werden, die miteinander jetzt sich bewusst sind, unter einem Haupte, zu einem Leibe zusammengefasst zu sein. Vielleicht die höchste Form der Gemeinschaft. Darum ist sie eine so feierliche und eine so zu Herzen gehende Feier, diese Mahlfeier. Und so wollen wir auch jetzt dieses Brot nehmen und wissen, dass wir dabei daran gedenken, dass er es in dieser letzten Nacht, bevor er verhaftet wurde, gleich nach der Fußwaschung, kurz bevor Judas den Raum verlassen hat, da hat er es ihnen gegeben. Und wir wollen damit nicht nur gedenken, sondern auch verkündigen, dass er gestorben ist am nächsten Tag und dass damit der Kaufpreis entrichtet ist, auch für mich. Ich bin ein Freigekaufter und gehöre jetzt meinem Herrn. Und du auch, indem du dieses Brot zum Munde führst und mit dir eins machst. Und nachher den Schluck Wein. Julius, bitte segne das Brot.
Lieber himmlischer Vater, es ist uns unbegreiflich, dass du deinen Sohn Jesus Christus dahingegeben hast, ans Kreuz, und hat Unsägliches gelitten für uns. Und er ist das Brot Gottes. Und wir dürfen jetzt dieses Brot Gottes genießen. Segne du es und lass es Segen wirken in uns allen. Amen.
Amen. Amen.